Halloween, der Boogeyman, eine Geschichte von John Carpenter und Deborah Hill. Kein anderer hat das Slasher-Genre so geprägt wie Michael Myers. Der Mann hinter der Maske, der selbst noch in der dunkelsten Seele einen Schatten wirft. Ein Phantom, ein Stalker, eine stumme Präsenz, die sich tief in unsere Popkultur eingebrannt hat. Seit nun über 40 Jahren verfolgt uns Verfolger Nummer 1. Durch Albträume, Generationen, durch zahllose Neuinterpretationen. Doch die Geschichte spielt längst nicht mehr nur in Haddonfield, Illinois. Sie existiert in ganzen Multiversen aus Masken, Morden, Mythen, vom Killer bis zum Kult. Man liebt es oder hasst es eben. Und genau deshalb haben wir uns heute für das ultimative Halloween-Franchise-Ranking entschieden. Wir werden am Anfang die unterschiedlichen Timelines anschauen und selbstverständlich dann alle 13 Halloween-Filme vom schwächsten bis zum besten durchranken. Wie das Ranking genau abläuft, werdet ihr gleich noch erfahren. Ich hoffe, ihr seid jetzt gut eingestimmt. Wir sind es auf jeden Fall. Jetzt geht's los, direkt nach dem Intro.
Horrorherz, deine Horrorfilmfrequenz. Serkan und Marian, zwei Berliner Horror-Nerds ohne Doktortitel. Viel Spaß.
Marian, ich grüße dich heute in unserer zweiten Special-Folge für die Vorbereitung auf den finalen Halloween-Eve-Abend. Heute reden wir nämlich über das Halloween-Franchise, also wir reden nicht nur drüber, sondern wir ranken die ganze Sache durch und natürlich ein schönes Hallo oder schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt an unsere Zuhörer logischerweise.
Grüße euch, hi Serkan, willkommen alle zu unserer zweiten Folge. Ich habe Bock auf das Halloween-Franchise-Ranking. Ich habe noch nie so ein Franchise-Ranking durchgemacht von Halloween, also ich habe zwar so meine Lieblinge und die Filme, die ich weniger mag, aber so wirklich auseinandergesetzt habe ich mich damit tatsächlich noch nie, Alter.
Ja, geht mir auch so. Aber ich glaube, jeder von uns, der mal auf YouTube oder Instagram rumgegeistert ist, besonders jetzt auch gerade wieder, wir sind ja nicht die einzigen zur Halloween-Zeit, da siehst du wieder das ganz häufig, dass jemand mit einem Ranking kommt. Wenn denn doch so ein Franchise-Ranking ist, wo es eine große Fanbase gibt, da zieht man dann doch schon so die Augenbraue hoch oder man zuckt das ein oder andere Augenlid, wenn man dann manchmal manche Entscheidungen sieht. Klar, wir werden heute auch Menschen hier ein bisschen triggern, denn vielleicht auch wir beide werden uns triggern, weil wir die Sachen irgendwie anders sehen. Und deswegen bin ich auch so gespannt. Aber klar, ist immer eine ganz subjektive Sicht auf das Ganze. Wie siehst du das?
Du, ich sehe es ähnlich. Also es kommt doch immer drauf an, womit man so einen Film verbindet. Ne? Da Filme sind natürlich auch Emotionen und wann habe ich den Film geguckt, in was für einer Phase meines Lebens war ich da und so weiter und so fort. Und von daher denke ich mal, ist das auch ganz viel mitbestimmend, was das angeht. Aber ich habe da wirklich versucht, ganz unvoreingenommen und faktenbasiert auf die Dinge einzugehen und ja, am Ende war es dann doch relativ klar. Und ich denke mal, also wenn ich so, ist jetzt mal nur so ein Guess, ja, ihr könnt ja mal in die Comics schreiben nachher, was ihr dazu meint. Aber ich denke mal, mein Ranking ist weniger polarisierend als manch anderes. Und ich bin echt gespannt auf dein Ranking und auch vielleicht die ein oder andere Überraschung.
Ja. Ich glaube, du kannst dich auf eine Überraschung einstellen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt bei Platz 1 oder bei den letzten Plätzen, da sind wir uns, glaube ich, ein bisschen einiger, aber so in dem Meat-Part, ja, so in dem Bauchstück, da glaube ich, da werden wir nochmal dicke Terme hin und her schieben. Wir werden mal schauen, ja, wie du siehst. Aber ich hatte ja mit dir eine PDF geteilt, ne? Also ich war so ein bisschen über die Woche mal immer wieder mal so ein bisschen fleißig, habe da mit Canva so eine kleine Liste erstellt. Und ein Ranking-Modell, wie man die Sachen einordnet. Und da habe ich das so ein paar Kategorien gegeben,
Weil es einfach für mich selber nicht so einfach war. Ich war sehr voreingenommen und es war alles ziemlich altbacken, meine Einstellung oder Meinung zu dem Franchise. Und da habe ich jetzt einfach mal Kriterien aufgerufen, solche Sachen eben wie die Story, logischerweise, ne? Wie engaging ist die Story, wie originell ist die Story. Dann zweitens Style, ne? Hier geht es hauptsächlich um die Cinematografie, die Ästhetik, ne? Wie sehr spricht es einen an. Ne? Dann die Maske für mich in diesem Franchise echt wichtig, weil es geht hier um Halloween-Masken. Deswegen, wie ästhetisch ist die, wie ist aber auch der Actor selber in der Maske, passt das alles? Deswegen, das ist der dritte Punkt, Body Count, weil wir sprechen nun mal hier über einen Slasher, auch wenn ich der Meinung bin, dass in diesem Franchise bei Halloween nicht unbedingt der Kill Count die Qualität des Films ausmacht, aber ich habe es trotzdem als eine Metik reingemacht, weil, ich weiß nicht, wie du siehst, aber es ist halt ein Slasher, halt. Da muss das so sein.
Ja, hundertprozentig. Also die Liste, die war auch echt löblich von dir. Du bist so ein richtig geiler Corporate Boy, kann man dazu fast sagen. Aber ich habe mir die Liste, ich habe sie mir angeguckt und nimm es mir bitte nicht übel, ja, aber ich habe mir nicht nach dieser Liste gerankt, weil ich zu viel Schiss davor hatte, dass ich zu viel Schiss davor hatte, so sehr zu voreingenommen zu werden, weil dann bin ich vielleicht doch nochmal so.
Dass du dich jetzt von dir entfernst, meinst du?
Ja, probably, Alter.
Ja. Ja, du, ich verstehe es sogar. Ich habe auch deswegen zwei Listen gemacht. Eine, die ich so aus der Hüfte geschossen habe, so für das Bauchgefühl. Aber dann dachte ich, komm, wie gesagt, Bodycount, ich bin noch nicht ganz fertig. Der fünfte Punkt war Epic. So. Sorry, ganz kurz, aber damit man mal versteht, ich habe mir da echt ein paar Gedanken drum gemacht. Epic-Faktor, damit meine ich halt so, welche erinnerungsfähigen oder welche Szenen gibt es, die sich so festbrennen. Es gibt ja fast in jedem Teil, der einen Szenen mag man mehr, die anderen weniger, aber irgendwas, was sich so, was bemerkenswert ist. Okay, es gibt auch ein paar Bananen, die nichts Bemerkenswertes haben, die man auch schnell vergisst, die so richtig Schnarch-Faktor eher haben. Und dann natürlich nochmal so Personal-Fan-Faktor. Und damit meine ich, da habe ich immer nochmal den letzten Push gegeben, nach meinen eigenen subjektiven Sicht, was nun mal der beste Halloween für mich ist. Ja, und ich habe mich selbst ein bisschen überrascht, aber ich habe auch halt über die letzten Tage oder Wochen immer wieder ordentlich Halloween-Filme geguckt. Wie war es bei dir?
Same. Also ich habe angefangen mit 4, 5, 6. Dann habe ich Halloween 3 geguckt. Dann habe ich Halloween 2 von Rob Zombie geguckt und dann habe ich mir nochmal die David Gordon Green Filme angeguckt. Drei Filme habe ich nicht geguckt und das waren Halloween Resurrection, Halloween 2, also 1981 und Halloween 1978. Halloween Resurrection hatte ich das erste Mal, das allererste Mal letztes oder vorletztes Jahr gesehen.
Echt,
ja? Da hatte ich so ich habe mich selber gezwungen, Alter, nach 10 Minuten. Ja, also erstmal, wir kommen gleich drauf, aber wie undankbar ist
das? Ja, bitte. Wir können gleich den Hass loslassen. Auf jeden Fall auch eine Menge Filme geguckt. Ich hätte jetzt aber nicht damit gerechnet, dass du dir Season of the Witch vor Halloween anguckst. Weil das ist ja auch so ein typisches Ding von dir, ne? So.
Ja, ich musste einfach. Ich hatte auch Bock auf diesen Scheißfilm. Hatte fucking Bock auf den Film und ich habe ihn wie immer sehr genossen.
Ja, okay. Ja, jetzt könnt ihr, ihr lieben Zuhörer, könnt ihr schon mal so einordnen, wo der Film dann später zu verorten ist. Auf jeden Fall geht's mir ähnlich mit dem, was du da gesagt hast. Wir haben uns eine Menge jetzt an Filmen gegeben und du hast ja gerade gesagt 4, 5, 6. Reden wir noch mal ganz kurz über die unterschiedlichen Timelines. Ich hatte ja im Intro auch schon mal so ein bisschen angedeutet, Michael Myers existiert in allen Filmen. Meistens gibt es auch einen Dr. Loomis oder eine Jamie Lee Curtis. Nicht immer, aber zumindest ist es das gleiche Universum, aber Parallelwelten. So kann man es irgendwie sagen, ja?
Immer so ein Familienstrang von der Familie Strode.
Genau. Also bei der ursprünglichen Geschichte haben wir ja 1, 2, ja, also den ersten und zweiten, wir sehen den als einen großen Film. Für mich jedenfalls. Ich ziehe die mir auf jeden Fall immer back to back rein. Immer am Halloween-Abend. Für mich ist es deswegen sehr consistent. Also es ist wirklich ein schöner Film. Und dann kommt dann Season of the Witch. Der ist so ein bisschen aus der Linie raus. Der steht immer so für sich alleine. Ne? Der ist ja eben ohne Michael Myers, wie wir alle wissen. Und deswegen ist der aber nicht schlecht. Da reden wir gleich noch drüber. Und dann folgt 4, 5 und 6, wo man ja auch mal so von der Throne, von dieser Runen-Ära redet, die dann so im 5. und dann später im 6. Teil aufgenommen und im 5. etabliert und dann im 6. noch weiter erzählt wurde. Na, und da gibt's den Cut, und dann war ein bisschen Ruhe, dann kam nach 20 Jahren ein Film, den du sehr liebst, den ich selber auch im Kino gesehen habe, und zwar genau zum 20. Geburtstag von dem ersten Teil. Das ist H2O, wie man ihn gerne nennt. So lustig, letztens irgendwo auf Insta gesehen, da haben ein paar Leute, okay, vielleicht haben sie sich auch die Dümmsten der Dümmsten rausgesucht und gesagt, ach so, ey, krass, das heißt nicht Wasser? Wow, okay. Krass, Mann. Wie behindert muss man sein? Aber gut.
Stay hydrated. Michael Meyer sagt euch, stay hydrated.
Genau so, Alter. Euer neuer Fitnessguru, Alter. How I chase behind the scenes.
Kennst du dieses eine Video, wie man so sieht, was Michael Myers so in der Offseason macht, wenn nicht Halloween ist, wie er so hart am Hustlen ist, am Pumpen, Sprinten, Stabbing. Hey. Kennst du? Why you think I'm right there, man? Because I'm hustling, man. I'm Michael Myers, dude. I'm hustling.
Ja, da gibt's auch, können wir nachher noch drüber reden, so eine Zeile, da fällt es, finde ich, extrem auf. So, oh, okay. Warum bist du auf einmal hier? Du warst doch eben noch da. Was machst du, wenn die Kamera nicht auf dich zeigt? Das ist also die, die H2O-Linie, und die, ja, die wird dann relativ schnell auch wieder eingestampft nach dem ersten Erfolg von diesem Jubiläumsfilm, so nenne ich das immer. Dann kam ja Halloween Resurrection, der anknüpft an Halloween H2O. Dann gibt es noch die Rob Zombie-Timeline, die ist auch relativ schnell erklärt. Erster Teil, zweiter Teil. Tatsächlich hatte der den Vertrag für Rob Zombie für 3 Filme mit Dimension Pictures oder Dimension Films, Production-Firma vom Weinstein Company. Und er hat sich da übelst mit denen angelegt, und eigentlich dann wollten sie ihn schon gar nicht mehr für den zweiten nehmen, und dann kamen sie aber doch zu ihm irgendwie angeschissen, weil sie nichts anderes gefunden haben, und er hat irgendwie Rob Zombie halt gesagt, ey, unter einer Bedingung mache ich jetzt den zweiten Teil, ihr quatscht mir nicht rein wie in dem ersten Teil, und ich bin raus aus dem Vertrag, ich mache keinen dritten mehr.
Shit, Mann, hätten sie mal reingeredet beim zweiten Teil, Mann.
Ja, habe ich auch so insgeheim gedacht, da hast du recht. Mhm. Ja, das ist also die Rob Zombie-Timeline, ne? Und wie gesagt, Season of the Witch steht so ganz für sich alleine, auch wenn er in das gleiche Universum spielt. Finde ich ja auch so geil, weil du ihn jetzt auch gerade erst wieder gesehen hast, wo die Kids dann den ersten Halloween-Teil ja so im Fernsehen gucken, ne? So während sie da vom Fernseher sitzen, so.
Da ist diese Szene gerade.
Denn. Ja, wie ikonisch, bitte. Ich liebe es. Das da, wo sie dann schon wo sie schon babysitten ist, Laurie und so, wa?
Ja, ganz genau, ja.
Ja. Ja, und zu guter Letzt gibt es dann eben noch die neueste Timeline. Diese Timeline wird auch ganz gerne als Age 40 bezeichnet, weil es eben 40 Jahre nach dem ersten Teil ist. Und zwar jumpt der ignoriert sogar den zweiten Teil, der jumpt quasi direkt von dem ersten Teil, und daran knüpft er an. Also quasi das Ganze mit ins Auge schießen und im Krankenhaus, alles nicht passiert, sondern er ist in den Knast gekommen, beziehungsweise in dieses Asylum, diese, ne, Irrenanstalt. Und da hat er eben versaut, 40 Jahre, bis dann irgendwelche Podcaster wie wir kommen und ihn einfach nochmal so ein bisschen aufwühlen, und das hätten sie vielleicht nicht machen sollen. Ja, Age 40, daraus resultieren weitere 3 Teile, und es ist halt die neue Timeline von David Gordon Green.
Du, guter Breakdown. Es wird auch zu 100% nicht das Ende sein von Halloween, darauf können wir ja wetten.
Das glaube ich nicht.
Ich 100%ig nicht, ne? Also ich gucke ja auch gerade links aus dem Fenster, schöne dunkler Himmel, orangene Blätter im Hof. Ah, ja. Ich bin ready für diese Folge, Diggi.
Weil du jetzt gerade von so einem Setup so quasi beschrieben hast, ich habe hier auch so ein Pumpkin, also so ein Porzellan-Pumpkin, die anderen schnitze ich natürlich erst, wenn es soweit ist. Dann habe ich die Halloween-Clown-Maske hier aus dem ersten Teil, diese Plastik-Halbmaske. Und das Slasher-Messer so vor mir, einfach nur so als kleine Inspiration. So sehr liebe ich dieses Franchise. Wie ist es bei dir, franchise-technisch, wenn du die anderen großen, sag ich mal, wie man sagt, die Big Fives, wo ist der herzenstechnisch bei dir?
Also Big Five meinst du jetzt Halloween, Freitag der 13., Nightmare on Elm Street, Texas Chainsaw und Chucky?
Ja, genau. Manche sagen Chucky und manche kommen dann und wechseln Chucky mit Terrifier mittlerweile aus oder mit It.
Oder mit Saw.
Ja, aber beim fünften sind sich die meisten nicht so einig. Aber genauso, von den Filmen so franchise-technisch am Herzen und auch von der Qualität her, welche, wie, wo siedelst du den an? Ganz weit oben oder eher?
Ich würde dieses Halloween-Franchise am liebsten teilen. Der erste Teil, der wäre bei mir an der, ja, ich würde fast sagen, vielleicht erster oder zweiter Stelle. Ja. Und der zweite Teil wäre bei mir ganz weit hinten irgendwo. Mhm. Und bei dir?
Ja, es ist aufgrund dieser nicht konsistenten Reihe so, ist es manchmal echt schwer zu sagen. Aber ich würde ihn schon ganz weit oben ansiedeln. Ich glaube, next to Nightmare on Elm Street. So.
Ja. Also, ich meine, wir reden jetzt noch drüber, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, bei Freitag der 13., der ist ja auch hart trashig, auch von der Story her, aber wenigstens bullshittet der dich nicht. Ne? Es ist Jason Voorhees straightforward mit der Machete in dein Gesicht. Und
ich bin auch keine Ausnahme, ja, aber ja.
Es ist kein, oder genauso wie Fred Krueger. Das ist einfach ein makabrer, sick-ass Motherfucker mit einem dunklen Humor und Bock auf Thrills und Kills.
Ja.
Ne, verstehst du, was ich meine? Ich meine, wir reden jetzt über die Halloween-Reihe gleich, da werde ich nochmal weiter drauf eingehen, aber ich habe das Gefühl, dass die Halloween-Reihe ab einem gewissen Zeitpunkt, für einen gewissen Zeitpunkt, mehr versucht hat zu sein, als es eigentlich ist.
Definitiv. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht, ne? Und das ist genau der Punkt, wo es sehr subjektiv ist, so, wo man sich entscheiden muss, mag ich das jetzt? Ich meine, ich würdige einige der Schritte oder der gewagten Schritte, aber ich finde halt eben nicht alles gut. Nur weil es gewagt war, kann ich dir jetzt nicht die Krone aufsetzen. Das sehe ich auch nicht so.
Und das ist halt, was wir gemeint haben, dass es auch immer total darauf ankommt, in was für einer Phase des Lebens haben wir den Film gesehen? Womit verbinden wir den?
Absolut, Mann, absolut. So, damit ihr jetzt nochmal wisst, wie das ganze Ranking hier für euch ablaufen soll, damit das jetzt nicht dauernd hin und her geht und jeder jetzt seine Top 13 runterleiert und dann noch ausführt und dann führen wir es vielleicht nochmal aus und doppelt und dreifach, machen wir das jetzt einfach. Ich spiele Marian den Ball zu. Er nennt sein Ranking. Wir gehen es nach und nach durch. Er nennt seine 13. Ich wiederum sage, wo ich den gerankt habe. Und wenn wir ganz weit auseinander gehen, dann werden wir uns auch so ein bisschen challengen, warum wir das gut oder nicht gut finden oder warum wir denken, dass der an den Platz eher seinen Platz finden sollte. Und ich denke, das ist dann auch super verständlich. Und am Ende dann nochmal kurz zusammenfassen, was denn letztendlich denn Marians Top-Ranking für die 13 Halloween-Franchise-Filme sind und was, ja, logischerweise meins ist. Ne? Okay, let's go!
Also, ich fange an.
Hau rein.
Auf meiner Nummer 13 des Halloween-Rankings aus dem Jahr 2009.
Ja.
Von Rob Zombie, Halloween 2.
Ja. Möchtest du das mal begründen? Ja, bitte.
Kann ich gerne machen. Also man soll ja auch immer mal die guten Dinge hervorheben. Ne? Und das Einzige, was mir hier positiv aufgefallen ist, dass er halt sehr brutal war. Ja? War sehr kompromisslos, was das angeht. Aber abgesehen davon war er komplett überladen. Überhaupt kein Halloween-Feeling. Und alle sind Arschlöcher in dem Film. Sogar Dr. Loomis ist so ein fame-hungry Motherfucker, ja. Weißt du? Ja. Und das hat für mich vorne und hinten nicht gepasst.
Ja,
deswegen kommt er für mich auf den Platz 13. Das weiße Pferd kommt auf Platz 13.
Ja, also kann ich voll nachvollziehen. Und das war auch so eine Hin- und Her-Entscheidung für mich selber, was auf 13 und 12, aber deswegen habe ich ja meine Ranking-Faktor gehabt und bei mir ist der auf Platz 12 gelandet. Ja, nice. Also auf dem vorletzten. Ja, und ich verstehe all deine Punkte. Vielleicht kam es daher, John Carpenter hat wohl einst zu Rob Zombie auf die Schulter geklopft und hat gesagt, mein Junge, mach dein Ding draus. Ja, das hat er ihm zum Remake gesagt. Und die Produktion, auch wenn ich wie gesagt, dem Film, kommen wir gleich noch zu, auf jeden Fall besser einordne, ist der erste Rob Zombie Halloween, finde ich, eine gute Interpretation und er hat das Beste draus gemacht, aber viel wurde ihm reingeredet, der hätte vielleicht noch ganz anders aussehen können. Mhm. Und beim zweiten hat er halt wirklich versucht, seinen typischen Hillbilly, White Trash, Drama auf Metaebene, das ganze weirde Shit so mit Cherries, wie heißt die nochmal, Cherry Moon, Cherry Moon Zombie, so die als Michaels Mama dann in so einem weißen Gewand als Geist mit diesem weißen Pferd, auch diese Analogie mit einem weißen Pferd, was sich wehrt und irgendwie wild austritt. Das sind alles sehr,
ja. Bisschen zu viel Wendy's Ponyhof, Alter.
Ja, genau. My Little Pony. Ja, und überhaupt so, dass man Michael dann so anfängt zu träumen und so Visionen hat, das ging mir echt auch zu weit. Das will ich einfach nicht sehen, Mann. Das interessiert mich nicht. Voll. Hör auf, den so zu entzaubern. Und die Maske fand ich auch so wack, Alter, denn so das halbe Schweineauge, was da rausguckt. Keine Ahnung, Mann. Ich finde den auch übelst wack, den Film. Sorry, Rob, aber...
Ich fand halt, dass das Zombie so irgendwie voll aufs psychologische Tiefe setzen wollte. Und dann habe ich mich gefragt, ob seine Fähigkeiten als Regisseur dafür ausreichen.
Ja, ne?
Ich weiß es nicht. Also ich meine, er hat mich auch schon, er hat mich mit der Firefly Trilogy oder mit der hier House of Thousand Corpses und so weiter mich sehr begeistert, mit seinen anderen Filmen eigentlich auch, aber hier, du hast vorhin erzählt, dass der da einen kleinen Disput hatte mit den Weinsteins und vielleicht hat es ja auch damit zu tun gehabt. Ja. Wer weiß es schon. Ich auf jeden Fall auf meiner Nummer 13, auf der Nummer 12, ja?
Genau, bei mir ist er auf der Nummer 12, das heißt, ich würde jetzt gleich einen überspringen, aber was ich noch kurz zu Halloween 2 sagen wollte, ist, der ist zwar gut brutal, ne, aber können wir nochmal bitte ganz kurz darüber reden, warum muss der, Alter, wie so ein Moloch, Alter, wie so ein Elch dauernd, Alter, so grunzen und als ob Arnold Schwarzenegger unter der Maske steckt und I slay you. Komm her! Das hat noch gefehlt. Und er redet halt. Fuck, Michael, hat deine Schnauze zu halten. Ich will keinen redenden Michael Myers haben. Also zumindest keinen von den Erwachsenen. Ja. Agree?
Agree.
Super. Da sind wir uns da auf jeden Fall einig.
Meine Nummer 12 aus dem Jahr 2018 von David Gordon Green, Halloween. Ist bei mir auf der Platz 12, also knapp hinter Halloween 2, also ich habe auch wirklich überlegt, kommt er auf die 13, kommt er auf die 12. Wir wollen ja, wie gesagt, mal wieder mit den guten Dingen anfangen. Also Laurie Strode ist wieder da, Jamie Lee Curtis ist am Start, ja. Aber der Film hat für mich einen super krass uneinheitlichen Ton und einfach zu viele Nebenfiguren. Ne, das macht's alles total konfus. Also nicht im Sinne von, oh mein Gott, ich bin verwirrt, ich komme nicht hinterher. Aber der Film setzt für mich zu sehr auf, wir müssen jetzt einen Halloween-Film drehen. Alles muss jetzt super krass atmosphärisch sein. Ich meine, ich muss sagen, der Soundtrack ist Hammer. Das ist so das eines der guten Dinge, die ich dem Film abgewinnen kann, weil John Carpenter auch den Soundtrack wieder als Komponist wieder aufgetreten ist. Aber ich denke mir halt auch so, ey, die hat jetzt wie viele Jahrzehnte Zeit, sich auf den Return von Michael Myers vorzubereiten. Also die hat sich da fully decked out ein auf Survival Apokalypse gemacht mit hochgerickten Booby-Trap-Haus und Waffenkenntnis und alles Mögliche. Nur damit sie sich am Ende von Michael Myers wie vor x Jahren mit den faulsten Tricks verarschen lässt. So, da dachte ich mir so, Digga, was hast du eigentlich die letzten Jahrzehnte gemacht, Jamie Lee Curtis oder Laurie Strode an der Stelle? Und für mich ist der Film einfach nicht einheitlich und ich finde ihn richtig scheiße. Deswegen bei mir auf der Platz 12.
Wow, Leute. Ja, ey, ich finde es nur lustig. Du hast am Anfang noch gesagt, also ich werde, glaube ich, am wenigsten hier Kontroversen schaffen. Und du haust gleich auf alter Platz 12 ein, den auch viele feiern und ich mittlerweile auch extrem hart feiere. Für mich einer der besten Halloween-Filme. Das ist bei mir nämlich auf Nummer 3.
Ist nicht dein Ernst, Alter. Ist ohne Scheiß.
Absolut, absolut. Und ich kann dir auch sagen, ich verstehe definitiv deine Punkte, die du gesetzt hast. Und da haben wir auch drüber geredet. Wie dumm ist man bitte? Deine Hauptlocktür, warum hat die, Alter, so ein komisches Glasfenster? So, ich meine, verbarrikadiere dich doch dann richtig, wenn dann konsequent. Du sagst erst so, hey, eine Schusswaffe hier, die ist richtig gut. Dann nimmst du so einen Revolver, ja? Weil man weiß ja auch, im Nahkampf sind Revolver oder kleine Waffen, jeder, der so ein bisschen auch mal irgendwas gezockt hat, ich meine, du kennst das auch, du weißt, die kürzeren, kleineren Waffen sind besser für den Innenkampf, das weiß man. Aber nein, sie muss ihre Remington irgendwas rausholen mit so einem riesen langen Lauf, macht auch keinen Sinn.
Und vor allem, das ist so ein Repetiergerät, also das heißt, du musst so manuell nachladen.
Ja,
ganz genau. Anstatt, dass du einfach so deine... Dass die USA, ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten, du deine AR-15 einfach nimmst und papp machst, weißt du, nimmst du dir eine Waffe aus dem Wilden Westen, Alter.
Gut, sie meinte ja selber, das ist eine Tactical Gun. Ja, eine Tactical Gun, weil sie hatte ja einen Plan, was sie mit Michael will. Sie will ihn ja nicht einfach nur abschießen. Sie wollte ihn einfach in Asche. Der ganze Thrill dahin, der war super spannend. Ich finde, einer der bestgescriptesten Halloween-Filme auch, also das, was du gerade meintest, finde ich überhaupt nicht. Der ist super konsistent. Der hat einen richtig geilen, echt eine richtig geile Michael Myers-Maske, finde ich, die richtig authentisch ist, die ich sehr feier. Dann gibt's, ohne dass man zu viel Fan-Candy macht, das, was wir beide hassen, wenn es so in your face ist, ja, das ist nicht, aber ganz leichte Untertöne zeigt immer wieder, weiß ich nicht, die Wäscheleine, die so im Hintergrund, so die man so kennt, oder das war jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, aber vom Season of the Witch, die Masken, die Kürbismaske, Silver Shamrock-Masken tauchen auf. Der ganze Vibe, klar, die ganzen Protagonisten und so, da sind ein paar zu viel vielleicht, und ich finde die auch manchmal nicht so, es sind aber die Kids von heute. Das sind die Kids von heute, die sind anders. Und daher, wenn ich das einfach mal so außen vor lasse, für mich einer der geilsten Halloween-Filme, und der wird jetzt auch regelmäßig bei mir immer zu Halloween oder so in den Player landen.
Digga, heirate doch den Film, Alter.
Ich wollte dich einfach nochmal hart schocken. Ich wollte nochmal so richtig reindrücken, so. Weißt du, was ich meine? So?
Ja, genau so eine Sache, wie du gerade gesagt hast. Ich meine, die Leintücher, die Silver Shamrock-Masken. Ja, genau, das ist doch der Fan-Candy, mit dem sie versuchen, irgendwie alle reinzuholen. Aber
nicht so ins Face, so. Es ist nicht so plakativ, so. Das finde ich eben nicht.
Das haben sie sich für Ends und Kills aufgehoben.
Über die reden wir auch noch. Aber Halloween selber, den finde ich schon gut stark, Alter. Und es ist ja auch logisch, damit hatte ich auch erstmal ein bisschen Schwierigkeiten, dass Michael Myers halt so ein Opa ist. Und dass man immer viel zu viel vom Seitenprofil, man zeigt ihn zwar nie so richtig im Face, erinnert mich fast so ein bisschen an Rare Exports, die weirden Weihnachtsmänner, die sehen auch so ein bisschen so aus. Aber ist auch klar, es ist 40 Jahre später, natürlich sieht der so aus und ist ein grauhaariger alter Mann. Ja, aber wie ikonisch ist zum Beispiel die Szene mit diesem John Carpenter beziehungsweise Cody Carpenter, sein Sohn, der in dem Soundtrack ja mitgewirkt hat, denn so mit so einem leichten so Techno, manchmal mehr so pumpend, dann wieder so Ambience, wie zum Beispiel, wenn er da auf dem Klo diese eifrigen Podcaster die Fresse zertrümmert hat und er dann zu seinem Kofferraum geht, die Maske langsam rausholt. Da kommt diese Ambience-Musik und dann zieht er sich die so über.
Ich bin gerade einfach nur wow.
Ich wusste, ich werde dich schocken.
Aber gut, Geschmäcker sind verschieden. Manchmal haben einen guten Geschmack, manchmal einen schlechten Geschmack.
So ist das nun mal. Ja, Digga, step your game up.
Meine Nummer 11 aus dem Jahr 2021 von David Gordon Green, Halloween Hills. Mhm. Ich sag's ganz ehrlich. Er hat eine schöne Atmosphäre und er ist brutal. Dieses Intro, wie er da diese komplette Feuerwehreinsatzmannschaft auseinander nimmt, der brennende Michael, ist schon cool so. Ja, ich kann mich noch erinnern, wie da so ein riesiger Aufschrei durch Social Media ging mit "Oh, respect your firefighters" und was ist das für eine Message und sowas.
Echt?
Leute, entspannt euch, ist ein Film. Ja, die haben sich doch,
Alter, ja,
typisch USA, prüdes Amerika, irgendwie Petitionen gestartet, um irgendwie den Anfang irgendwie rauszuschneiden im Kino,
bla bla bla. Die Fresse, Mann, ist ein Film, wirklich, Alter.
ja, zu viel aufgesetzter In-Your-Face-Fan-Candy, den sie da irgendwelche Charakter wieder zurückgebracht hat. Kaum Story-Fortschritt, chaotisch, unangenehm laut, war eher so ein Actionfilm. Irgendwie, als ob irgendwie Michael Myers irgendwie mal so ein Bro-Talk mit dem Terminator hatte.
Oder mit Jason Voorhees.
Oder mit Voorhees, Alter. Und dann irgendwie, guck mal, Digga, so macht man das jetzt, ja.
Genau.
Und ich hab's gar nicht gefühlt. Evil Dies Tonight, nicht bei mir, Alter. Wo ist Kills bei dir?
Kills ist bei mir auf Platz Nummer 9. Also nicht ganz weit angesiedelt, aber ich verstehe all das, was du gesagt hast. Weißt du auch noch, wo wir ihn gesehen haben? Wir haben ihn ja beide zusammen gesehen.
Bei mir, Alter.
Genau. Und wir haben gesagt, ey, 3,99 bei Dings Prime, wollen wir uns geben, Alter?
Wir haben ihn zusammengelegt und geliehen, Alter.
Genau, jeder hatte so, ich schulde dir, glaube ich, noch 2 Cent, ne? Das schicke ich dir noch. Auf jeden Fall schön Chivas gekippt gerade, coolen Arm und coolen Talk gehabt. Das waren noch die Pre-Podcast-Zeiten. Jo. Und es war mitten in Corona noch. Und deswegen ist ja der Film auch nie ins Kino gekommen. Kam der dann direkt auf Video on Demand. Und ich gebe dir auch recht, und wir haben auch uns beide angeguckt. Alter, wie geht er denn ab? Überhaupt, Mann. Halloween Kills ist der mit den krassesten Bodycount von der kompletten Franchise. Irgendwie ja. Aber auch Respekt dafür, weil dauernd passiert was und dauernd wird einer abgemurkst.
Ja.
Ja, aber der Film, er hat eine richtig, der ist inkonsistent und der hat eine weirde Erzählweise. Und dann mit diesen komischen Krankenhausszenen und den Mob oder in der Bar, wo dann plötzlich so
Mob-Dicker, ey.
Ja, ne? Oder auch in der Bar, Mann, wo dann plötzlich wie so ein Stand-Up-Comedy und dann kommt auf einmal Tommy Doyle kommt auf die Bühne, so ein total aufgedunsener und er erzählt auf einmal, ist voll der Party-Pooper und erzählt auf einmal voll sein Schicksal und wie wach man sein muss.
Dicker, und dieser Mob, Alter, der dann irgendwie sich in der, die dann diesen Fall, diesen Typen so falsch beschuldigt haben und den irgendwie aus dem Fenster gestürzt haben und dann war er das gar nicht.
Ja,
und dann kommen sie wieder irgendwie zusammen und mit hier mit Fackel und Mistgabel, so nach dem Motto.
Aber er hat auch ein paar Szenen, ist unfreiwillig komisch teilweise, hat so einen guten Style so vom Feeling, fand ich auch. Und diese Szene, die habe ich ja dann irgendwie unfreiwillig komisch war sie, aber ich habe sie gefeiert, wo dann Michael so auf die Fresse von allen bekommt, so, ja.
Ja.
Und dann reißt er sich zusammen und dann fickt er einfach wieder alle. Sticht sie alle nieder. Wie gesagt, 30 Kills sind es insgesamt.
30 Kills ist ja
geil. Ja, geht richtig nach vorne, der Film. Also wenn ihr den noch nicht gesehen habt, aber ihr so eher so Jason liebt und einfach mal so diese Art und Weise eben mehr präferiert als den schüchternen Michael. Hallo Michael, I'm Michael. Nee, dann gebt euch den. Ja.
Sehr, sehr geil. Okay. Weiter geht's. Meine Nummer 10 aus dem Jahr 2002 von Rick Rosenthal, Halloween Resurrection. Okay. Ich habe den Film, wie gesagt, das erste Mal und das letzte Mal vor ein, zwei Jahren gesehen. Ja, es ist halt krasser 90s Trash, frühe Internet-Thematik. Das war natürlich dann irgendwo ganz schmeichelhaft, ne? Mit ihrem supermodernen Clubphone. Aber ich bin ganz ehrlich, der Film hatte zu viel Bullshit. Der ist auf dieser Welle geritten von diesen Reality-TV, ne, im Myers Haus und modernste Technik, Kameras überall, Big Brother's watching you und maximal undankbar gegenüber Laurie Strode. Der Film schließt ja direkt an Halloween H2O an. Maximaler Undankbarkeit, wie sie da abgesäbelt wird aus dem Franchise. Er hat für mich überhaupt keine Spannung, einen übertrieben lächerlichen Ton, alles, was ich dazu sagen kann, ist Trick-or-Treat, Motherfucker, von jemandem genannt Busta Rhymes, der zu viel Bruce Lee-Filme geguckt hat in dem Film. Und deswegen bei mir auf der Platz 10, Rick Rosenthal, keine Ahnung, was mit dir los war, du bist eigentlich ein richtig geiler Typ. Wo ist Resurrection bei dir gelandet?
Ja, Resurrection, hatte ich ja jetzt schon angeteasert, ist wirklich für mich das absolute Schlusslicht. Das ist Platz 13 und ist für mich so ein absoluter Hassfilm. Ist nicht so, dass ich den nicht mag. Ich hasse den Film. Wie kann man bitte ein Franchise so vergewaltigen, Alter? Ja, ist einfach brutal. Dann, du hast ja alles schon erwähnt, ne? Das war dieser Hype, so Club-Handys, wir haben Big Brother geguckt und so ein Scheiß. Also ich habe es nicht geguckt, aber es war halt so öffentlich bekannt, Trash-TV-Shit und alle Leute wollten so. Und dann, bitte lass uns doch auch noch mal kurz erwähnen, wie kann man denn, es ist der einzige Film, der nicht an Halloween spielt auch. Das ist auch noch mal so, warum, Alter? Es geht einfach nur um das Myers-Haus und dann machen sie in der Busta Rhymes-Villa eine ganz tolle Show, der übrigens, tut mir leid, ich liebe Busta Rhymes für seine Musik, für sein Lebenswerk. Er ist ein guter Rapper, guter Künstler, aber du bist so ein schlechter Schauspieler, unglaublich schlecht. Und ja, und er ist übrigens nicht vom Wu-Tang Clan, auch wenn er die Shaolin-Moves drauf hat. Was ist das bitte, Alter? Wirklich. Und dann sagt er noch so einen coolen Spruch, denn wo der nämlich so, wo der Myers-Maske doch dann so leicht verbrannt ist. You're looking like a fried chicken, motherfucker. Und all dieser Humor, der ist so, der zerstört komplett den Vibe so. Es ist so
Zero Vibes. Zero Vibes.
Genau, Zero Vibes. Es geht schon in den Minusbereich. Ich hasse den Film. Und deswegen, das ist eine einzige Schande. Rick Rosenthal, wir kommen vielleicht später nochmal auf dich zurück. Ja, aber das, was du da gemacht hast,
Wow, das war daneben gegriffen auf jeden Fall. Na, ich denke mal, die wollten halt auf diese ganze
Absolut.
Durch Scream ausgelöste Slasher-Schiene raufspringen und dann hatten sie halt ein paar coole Actor, ein paar hotte Girls am Start und das ist dann rausgekommen. Nun gut. Meine Nummer 9 aus dem Jahr, und ich weiß, Leute, ich bin ein Hater, ne? Aber meine Nummer 9, Verzeihung, kommt aus dem Jahr 2022 von David Gordon Green und es ist Halloween Ends. Lasst mich erklären. Für viele ist ja Halloween Ends der schlechteste der Age-40-Reihe. Aber ich sage euch, warum ich Halloween Ends am besten finde aus der Age-40-Reihe. Folgender Grund, weil David Gordon Green tatsächlich die Eier in der Hose hatte, Michael Myers als completely wasted old bum darzustellen, der den kleinen Bro für sich töten lässt. Es ist das erste Mal in diesem Franchise, dass Michael Myers eine schwache, schlagbare Person ist. Ne? Und ich fand das so bold von David Gordon Green, ihn so darzustellen, dass er für mich einfach ja, den Platz 1 des Age-40-Franchises verdient hat. Also und somit halt meine Nummer 9. Michael ist halt kaum im Film. Ne? Es ist, der Fokus liegt auf Corey Cunningham. Es ist ein sehr mutiger Ansatz, aber gibt halt auch den maximalen Bruch mit der Reihe. Ne? Komplett falsche Erwartungen, komplett fast kaum Michael Myers am Start. Hat mich so ein bisschen an die Enttäuschung von Halloween 3 Season of the Witch erinnert, wenn du weißt, was ich meine.
Ja.
Meine Nummer 9, wo liegt der bei dir?
Also bei mir liegt der auf Platz 10.
Okay.
Ja, also ich verstehe definitiv, was du da sagst. Und das ist auch so ein bisschen, was ich ihnen auch anrechnen muss. Ja, also ne, die Guts zu haben, zu sagen, ich mach das jetzt einfach mal und wir gehen jetzt nochmal einen komplett neuen Weg. Ob man das denn am Ende mag, ist eine andere Sache. Und ich finde einfach, ich habe ihn mir jetzt extra letztens nochmal angeschaut, weil meine Frau findet ihn ganz gut. Cool. Meint, ein guter Film, ein guter Michael Halloween-Film. Und ich so, erstmal. Nee, ein guter Halloween-Film für mich erstmal nicht, weil der Halloween-Vibe fehlt. Der ist für mich nicht da. Da ist zwar irgendeine Party, die abläuft, aber dazwischen diese ganzen Töne, da habe ich mich manchmal in so eine 80s-Rom-Com gefangen gefühlt. Und ja, dann führt er ihn immer dorthin. Und was sieht Michael in den, und was sieht Michael und was sieht Jamie in seinen Augen, was er angeblich für ein krasser Killer ist? Also, er ist wie Michael. Nee, der ist überhaupt nicht wie Michael. Der hat gescherzt, gelacht, hin und her. Das ist eher so eine frohe Natur gewesen, der halt ein Schicksal hatte. Der ist gut situiert, der ist nicht irgendwie jetzt also aus dem Elternhaus richtig, also jetzt nicht irgendwie so White Trash oder so, was irgendwie die Geschichte noch irgendwie verifiziert. Und ja, keine Ahnung, ich fühle den Film so nicht und ich finde genau das, was du gesagt hast, für mich ist das Schlusslicht und deswegen ist er bei mir halt eben auf der 10 gelandet.
Du, legit Points. Und jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, du hast es ja gesagt, ne, du hast halt diesen hart gemobbten Jungen am Start, der durch ein krasses Unglück halt, oder diese, der Junge, den er babysittet am Anfang, der wird halt durch ein krasses Unglück halt, kommt er halt zu Tod. Und da war ich schon so, wow, okay, das ist jetzt mal eine ganz andere, ne, Halloween-Geschichte. Und wie er sich dann mit diesem Mädel bondet, der aus der Stroll-Familie, ja, ist schon ein ganz anderer
Ansatz. Enkelin, genau.
Der Enkelin, genau. Naja, gut. Guter Platz Nummer 9 aus meiner Sicht.
Ja. Du, also bei mir ist er halt auf Platz 10, weil da eben das Schlusslicht irgendwo anders sehen. Aber ich verstehe, wie gesagt, und gebe ihnen ja auch nicht den letzten Platz oder so, weil ich die Anerkennung da eben schon erkenne für David Gordon Green, dass er da einfach gesagt hat.
Ich bin noch immer amazed, dass das Halloween aus 2018 so
hoch ist. Ja, wir können auch gerne noch öfter drüber reden. Ich wusste mich, wie sehr ich dich damit schocken werde. Ja, aber ich
habe ein
Ding gemacht.
Es ist völlig okay, Alter. Ich bin okay. Platz Nummer 8 bei mir.
Halt die Träne weg.
Platz Nummer 8 bei mir von Dominic Othenen Girard aus dem Jahr 1989, Halloween 5, The Revenge of Michael Myers. Ich habe mich noch nie so gelangweilt bei einem Film. Ja. Er wurde mir ein bisschen zu hastig, direkt nach Teil 4 irgendwie gedreht, glaube ich.
Ein Jahr danach
und ist irgendwie voll krass wirr und mega krass unlogisch und voll das schwache Drehbuch. Das Einzige, was ich hervorheben kann, ist der Beginn der großen Daniel Harris.
Mhm.
Und dann hast du irgendwie in Teil 5 irgendwie noch die Auftritte des Men in Black, bevor Will Smith es getan hat. Ne? Und es kommt irgendwie voll krass. Da wird dieser künstliche zweite Storystrang irgendwie reingeführt, dass Michael Myers irgendwie eine Marionette von irgendeinem komischen Okkult ist. Ja, und ich hab's einfach nicht geschluckt, Alter. Und dann gibt's dann auch diese Szene, ich weiß nicht, ob du das noch Erinnerung ist, da hast du diese zwei Polizisten, die und irgendwie Goofy und Doofy oder sowas, ja, weil was der Film macht, du siehst diese beiden Polizisten das erste Mal und die laufen irgendwie vom Haus runter und dann, als ob irgendein Praktikant einen Streich gespielt hat, wird, wenn die sich bewegen, wie in so einer 30er-Komödie, werden so Clownsgeräusche und Zirkusgeräusche so gespielt. Weißt du, was ich meine?
Ich höre dir nur zu, weil ich kann es unterschreiben. Ich verstehe.
Okay, also war es nicht nur meine Scheibe, die im Arsch war, ja?
Ja, also, ne? Um ehrlich zu sein, ich kann mich jetzt nicht genau an diese Clowns-Geräusche erinnern. Meinst du auf der Party jetzt oder so?
Nein, Mann, Digga, ich schwör's dir. Guck dir den Film, ich find's für euch heraus. Da gibt's eine Szene, wo die aus dem Haus rauskommen. Von dem Real Estate Motherfucker, weißt du? Die wohnen ja in dem Myers-Haus, ne?
Ja.
Und die kommen so rausgelaufen und dann kommen so eine komischen Geräusche, Digga. Ich schwör's dir.
Ich muss ehrlich sein, das ist der einer, den ich jetzt nicht nochmal Reveals gegeben habe, aber ich sag dir auch gleich warum.
Okay. Das so viel dazu, deswegen ist der bei mir auf der Nummer 8. Wo ist er bei dir gelandet?
Ja, also noch weiter unten, ne? Also bei mir kommt der nach Halloween 2 auf Platz 11.
Oh yeah.
Dominic Oretin Girard, ist auch so eine einfache Auftragsarbeit. Ich habe gelesen, dass da auch, dass da wohl durchaus noch eine andere Story gab oder eine Idee. Und dann sollte der Film aber sofort nach dem Erfolg von Return of Michael Myers, wollte man sofort nachschieben und hat dann im 89 quasi halt eben Halloween 5 drin, nicht den Fluch, sondern wie heißt der nochmal?
The Revenge.
Genau, The Revenge of Michael Myers. Und erstmal ist es auch so behindert. Im vierten Teil wird er ja da in diesen Schacht reingeschossen, reingepumpt mit den Pumpguns. Er fliegt so nach hinten irgendwo in diesen Graben und dann siehst du im fünften Teil, krabbelt er da raus, rein in den Fluss, angeschlagen, aber er hat eine andere Maske auf einem auf.
Oh, Digga.
Ey. Warum? Wie, wo?
Ich sag's mal so, ich muss jetzt mal versuchen, hier cool zu bleiben, ja? Ja. Dachte ich mir auch. Also der wird dann, der kriecht sich durch den Fluss, lässt sich da so richtig, als ob er das schon sein Leben lang Riverfloating gemacht hat, Michael, weißt du? Riverfloatet er dann den Fluss runter, landet bei diesem alten Mann, der ihn irgendwie so ein Jahr aufpäppelt, nur damit ihn am Ende umbringt.
Ah,
so.
Abstieg, du kleiner Bastard, Alter.
By the way, danke für alles,
Bruder. Hatte Tschüss, ja? Genau, Alter. Nee, also genau, das macht es auch total unsympathisch. Und du hast es vorhin am Anfang gesagt, er ist so belanglos und langweilig. Und ich wollte nur sagen, der Dreh hatte wohl schon begonnen und das Drehbuch war noch nicht fertig. Und dann hat man noch weitere Schreiberlinge oder Ideengeber mit rangeholt. Und die kamen dann auf die Idee, lass uns doch sowas mit Runen, mit so einer Thron, mit so einem schwarzen Mann. Und da wurde das dann so initiiert, dass man dann irgendwas hatte, was man hatte, wusste man selber irgendwie nicht. Das war auch, hat auch nicht viel Sinn gemacht, außer dass dieser schwarze Mann auch ein richtiger Bastard ist, der irgendwelche Hunde tretet und Leute anrempelt. Und das ist einfach irgendwie.
Richtiger, von wegen Undercover und sowas,
weißt ja, du? Ja, genau. Und das weiß ich auch nicht, was das war, denn das absolute Böse sollte es wahrscheinlich darstellen. Keine Ahnung.
Naja, wie man herausfindet, ist es ein Spast im Rentneralter. Weißt du?
Ja,
genau. Halloween ist vorbei, wir können die Kunden jetzt abnehmen.
Das ist der Old Angry White Man, ja, der gedacht hat, ey, reicht mal langsam hier, weg hier. Ich krümm mir den Michael und dann produzieren wir einen neuen. Der ist langsam Auslaufmodell hier. Aber die Maske, die Maske, ist die schlecht, Alter.
Es sieht aus wie, ein verkrüppelter Alien, Mann.
Digga, ja, wirklich. Wenn sie ihn davor irgendwie im vierten auf den Kopf geschlagen hätten, hätte ich vielleicht noch verstanden, aber na gut.
Meine Nummer 7, weil wir gerade beim Thema waren, aus dem Jahr 1995 von Joe Chappelle. Ungefähr genauso lustig wie die Skits von David Chappelle, Halloween 6, The Curse of Michael Myers. Ich sag's mal so, erstmal, rest in peace, Donald Pleasance. Danke für alles. Sein letzter Auftritt in Halloween 6. Dieser Film hat eine gute Stimmung und eine gute Musik. Also er schafft es nicht so ganz cringe zu sein, was diese 90s-Vibes angeht. Ne? Aber er ist für mich auch sehr, sehr overengineered. Es gibt den Director's Cut, es gibt den Producer's Cut. Ich fand beide weniger gut. Ich konnte mich aber ein bisschen mehr für diesen Film begeistern, weil er ein bisschen schneller, zügiger vorangekommen ist mit ein paar coolen Kills und ein paar coolen Szenen, die mich, die mir ein bisschen Halloween-Vibes gegeben haben. Ich finde es ein bisschen ridiculous, dass dann hier volle Kanne Michael Myers zu dieser Puppe, zu dieser Marionette von diesem Kult mutiert und Michael Myers anscheinend auch seine Nichte vergewaltigt hat, damit sie die nächste Saat des Bösens gebärt, completely over the top, so, also ich, what the fuck? Und einfach nur strange, strange, strange. Also ich sag's dir ganz ehrlich, 4, 5 und 6 sind mir sehr, sehr schwer gefallen zu gucken. Mhm. Ich hab sie am Ende, kommen wir gleich zu, aber deswegen ist bei mir Halloween 6 auf Platz 7.
Jo, kann ich alles verstehen? Also bei mir ist der tatsächlich, und das ist unser erster Match, der ist auf der 7.
Yeah. Bei mir.
Ja. Oh, du hast ja auch gesagt, ne? Nummer 7. 6 auf
7. Ja, ja.
Genau. Erstmal auch Rest in Peace an Dr. Loomis, der ja dann wirklich direkt nach dem Dreh gestorben ist. Und es gibt ja diese, ich glaube, das ist jetzt auch kein Geheimnis, das weiß jeder, es gibt zwei verschiedene Versionen. Es gibt einmal den Theatrical Cut und es gibt einmal den Producer Cut. Ja, das Ganze war ja auch über Dimension Films, glaube ich, ne? Also auch wieder von Weinstein Company. Und die haben dann eben diesen Film, dann aber irgendwie, nachdem man mehrfach irgendwelche Cutter entfernt hat und dann irgendwelche neuen Produzenten, neue Regisseure und hat hin und her gewechselt und gemacht, hat man gesagt, okay, wir machen aber noch einen Producer-Cut. Und der erklärt mich auch diese weirde Geschichte, dass Michael Myers, ja, im Grunde genommen, auch wenn es nicht komplett ausgesprochen wird, aber er vergewaltigt seine eigene Nichte. Also, das ist wirklich, das macht zwar die Kultgeschichte konsequenter von der Erzählung, dass es mehr Logik ist,
aber es ist Michael,
Michael ist kein,
Dicker, Michael ist kein Rapist, Mann. Der hat sexuell nichts, genau. Keine Emotionen. Der
hat nur Spaß am Killen, der, Mann.
Ne? Ja, Mann, der will seinen Familienstrang auslöschen.
Ganz das genau. Er ist kein Ficker, du sagst es, Alter. Aber die haben es halt eben mit dem Producer-Cut auf jeden Fall sehr deutlich gemacht. In den Theatrical-Cut würde ich nur sagen, da fühlt man es eher nicht so. Da wird es eher so im Raum gelassen, dass einfach, ja, die, wie heißt die? Jamie war das, ne? Jetzt komme ich gerade.
Ja, Jamie.
Genau. Dass Jamie im Grunde genommen schwanger ist, sie ist dann gebärt, das Kind, dann wird sie irgendwie da weggenommen und dann nimmt sie doch irgendwie von dieser einen, ne, diese einen Krankenschwester, die es ihr in die Hand drückt, in diesen leeren, kalten, ja, kann man das über Hospital nennen, Alter? Das sieht aus wie so eine, also, wie so, sieht aus wie bei Hostel hier, ne?
Ja, ja, voll, als ob die da irgendwo in Slowenien sind und.
Ganz genau, ne? Und ja. dann hat sie so ein schnelles Ableben, ja, so auch so ein würdeloses.
Sehr, sehr, muss ich, absolut würdelos. Also, Jamie, sie hat es wirklich nicht verdient, aber es war geil.
Das war geil. Du meinst den Kill selber, ja, fand ich auch.
Wo er dann den noch Kill selber
fahren, anmacht.
Ja. Ja, und dann, genau, er spießt diese auf und dann guckt er sie so an und gönnt sich dann nochmal auf den Knopf zu drücken.
Ja, genau. Ja, also ein bisschen pervers ist er denn doch. Nee, und deswegen, ich verstehe das alles. Es alles fühlt sich so ein bisschen schlanky, chunky, alles so ein bisschen holprig an, so. Ja, aber ich mag den Film und ich hatte den, oh, das muss ich noch kurz erwähnen, weil das tut mir jetzt noch im Herzen weh. Ich hatte das letzte Mal gesagt, oh, ich habe ja noch die VHS bei mir im Keller. Nein, scheiße, ich habe total vergessen, dass ich meine ganze Tüte beim Umzug mit VHS, unter anderem ein paar schöne Titel, unter anderem halt The Curse of Michael Myers, aber es war auch nur der theatrical Cut, aber Uncut auf jeden Fall, habe ich leider nicht mehr. Aber dadurch, den hatte ich sehr früh schon gesehen und der ist deswegen so ein bisschen auch so im Mittelfeld. Ich mag den, finde den Vibe ganz geil.
Ja, voll. Kann man sich gönnen, ist okay.
Der Bastard-Ziehvater, Alter, den hasse ich ja auch so krass.
Aber richtiger Hund, war, wie er erstmal eine schmiert, Alter.
Ja, genau. Und dann kommt der Kleine mit dem Messer so. Das ist übrigens auch ein Unterschied. Der Producer-Cut, da sieht man Michael von der anderen Straßenseite so wie so ein Geisterscheinung, die zu dem kleinen Jungen, zu den Bastardjungen, sorry, wenn ich das jetzt so sage, aber.
Sag selber.
Genau, dann ruft er irgendwie so rüber, so wie mental zu ihm so, ey, kill him, do it. Und das sieht man im Theatrical Cut nicht, da siehst du nur, wie der Kleine ihm die das Butterfly oder dieses Springermesser da an den Eiern hält. Was auch immer das ist.
Ja, nice. Na gut, haben wir unsere erste
Match. Genau.
Meine, mal gucken, vielleicht kommt es ja noch zu der ein oder anderen Übereinstimmung. Ich mach mal weiter. Meine Nummer 6 aus dem Jahr 1988 von Dwight H. Little, Halloween 4, The Return of Michael Myers. Boom. Rückkehr von Michael nach 10 Jahren. Ja, er hat wieder eine klassische Maske. Hat ein nices Ende. Mit der Jamie. Und es ist tatsächlich ein Film, den ich, nachdem ich ihn jetzt nochmal in Vorbereitung geguckt habe, viel mehr abgewinnen konnte. Der Runen-Trilogie, sage ich mal, ja. Was ich mochte, ist, dass er sehr kurz ist und ja, so sehr 90s clean ist. Ich liebe diesen Film für seine Intro-Credits. Ne? Also wenn da nicht Stimmung aufkommt, dann weiß ich auch nicht. Dafür liebe ich ihn sehr und er hat mir, it's a good watch und er hat mir einfach mehr gegeben als alle anderen Filme, logischerweise, die ich zuvor genannt habe, weil ich stehe auf, für mich ist Halloween Franchise-Filme, muss halt Halloween-Stimmung sein, ne? Und sie muss auch nicht poliert und geleckt sein, sondern sie soll dementsprechend, was sie aus der Era damals machen. Congrats an den Cinematographer, ich weiß jetzt nicht, wer das war oder wer auch immer diese Shots da gefunden hat und eingestellt hat zu Beginn. Deswegen bei mir auf Platz 6. Wo ist er bei dir?
Da haben wir einen nächsten Match.
Yeah, boy.
Ja. Aber mir ging es auch so ähnlich. 4, 5, 6, auch ein bisschen schwierig, manchmal sich so ein bisschen durchzuwursteln. 4 ist bei mir persönlich ans Herz gewachsen, weil es ist so, also 4 und 5 habe ich damals irgendwann mal auf RTL auf Aufnahmeknopf gedrückt. Ja, wir haben früher VHS aufgenommen und haben zur richtigen Zeit nochmal Pause gedrückt, damit wir die Werbung rausschneiden. Ja, das heißt, heute gucke ich den Film und kann dir genau sagen, ah, jetzt kommt Werbung. Weil das früher bei mir immer der Cut war, wo die Werbung kam.
Ja, geil.
Aber er war halt auch Cut. Und zwar nicht nur die Werbung. Ja, also das ist natürlich, da habe ich dann logischerweise später dann nachgeholt. Aber der Film, du hast es schon gesagt, die Anfang-Credits, wenn da nicht Halloween-Feeling aufkommt, dann weiß ich auch nicht. Das, was am meisten bei dem Film, der ist erstmal super geil weggesnackt. Ja, das ist ein super easy Watch. Der versucht auch nichts Besonderes zu sein. Der hat erstmal versucht, das verschmähte Publikum, was erstmal sauer darüber war, nach Season of the Witch, dass kein Michael Myers da ist, das dem Publikum gegeben, was sie wollten, nämlich Michael Myers, ja. Und dafür haben ihn erstmal alle schon gefeiert, ich auch. Und die Maske ist allerdings etwas, kann man wirklich drüber reden. Die sieht so kacke aus auch wieder. Sorry, finde ich jedenfalls. Es soll ja auch wohl scheiße sein, ne? Denn er holt die Maske sich ja dann irgendwo mitten im Film von so einem Drugstore, von so einem Kostümausstatter. Das ist also quasi eine Fake-Michael-Myers-Maske, die der echte Michael-Myers-Maske Myers dann trägt.
Ich sehe es ja gerade. Ich habe ja gesagt, dass ich die klassische Maske gut fand, aber es sieht ja wirklich aus wie, es fehlt eigentlich nur noch die rote Clownsnase, Mann.
Ja, das ist wie so eine, ja, genau, das ist wie so ein Phantom der Oper, so eine Porzellan.
Alter, ich sehe einfach gerade bei Google Bilder dieses Bild von der Halloween 4 Maske. So. Als ob es irgendwie so eine Parodie ist, Alter.
Ja, ist oberwack, Alter. Ich hab's nie verstanden. Auch wenn die Erklärung, die ich gerade gegeben habe, ist auch nicht wirklich konsequent dann durchgemacht, weil Jamie dann ja irgendwann von Michael träumt, dass er wiederkehrt, da hat er ja auch schon die Maske auf. Warum hat man da dann nicht die Originalmaske genommen in der Traumsequenz? Weil
die war weg.
Gemacht.
Die war
ja,
weg.
Ja, ja, die war in real life war die weg. Aber hey,
ja, ja. Und ich frage mich so, Alter, das ist so, dass die am billigsten herzustellende Horrorfilmmaske, die man sich überhaupt vorstellen kann.
Alter, jeder und YouTuber DIY bastelt dir die zusammen und die schaffen und die haben es nicht am Start bekommen, weil sie die nicht mehr hatten.
Ja, Mann.
Wie weak ist das denn, Alter?
Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, bei 4, 5 und 6 Halloween, also Return of Michael Myers, Revenge und Curse of Michael Myers, da weiß ich nicht, was da das Maskenproblem war. Ich check's einfach nicht. Ja. Halloween 4 war der wirtschaftlich erfolgreichste Film von der Runen-Trilogie.
Ja,
ja, ja, ja, die haben alle... Okay. Die haben alle 5 Millionen Dollar gekostet. Halloween 4 hat 17 Millionen eingespielt. Halloween 5 hat 11 Millionen eingespielt. Und Halloween 6 hat dann wiederum, ich glaube, so 15 Millionen eingespielt.
Okay. Ja. Ja, alleine, Mann, das ist halt ein ganz großer Draw so ins Kino, so wenn du weißt, The Myers kehrt zurück.
Ja, das war denen ganz, ganz wichtig. The Return of Michael Myers. Okay, Leute, nach Halloween 3, wir haben euch verstanden. Hier habt ihr ihn wieder.
Genau.
Kommt bitte wieder ins Kino.
Ja, du? Seid so nett und macht's jetzt. Komm, wir haben viel Geld investiert. Komm, macht mal jetzt.
Let's go. Ja. Meine Nummer 5 von Steve Miner aus dem Jahr 1998. Halloween H2O 20 Years Later. Ich mag den Film aus folgenden Gründen. Erstmal eine große, große Portion Nostalgie. Ich kann mich noch erinnern, wie ich durch meine John F. Kennedy Schule geschlendert bin. Kleiner Marian, 1998, da war ich 13, ja, genau. Und der Film kam dann erst ein Jahr später oder zwei. Als ich den so gesehen habe, das erste Mal war ich 15, 16 vielleicht. Ich lief durch irgendeine Klasse bei mir, irgendeine Hallway runter, wollte irgendwie noch mal ein Backpack grabben und dann habe ich den auf einmal da liegen sehen, Halloween H2O. Da saß so in der Ecke, so ganz alleine so. Ich dachte mir so, hä? Okay, alles klar. Dann, wenn ihn jemand möchte, dann nehme ich ihn mir jetzt mit und gucke ihn an. Ich hatte vor, ihn nächstes Jahr, am nächsten Tag wieder mitzubringen Und zu Return, aber ist jetzt tatsächlich noch immer bei mir oben in der Collection drin. Ne?
Nee, echt, ja.
Ja, ja. Und dann habe ich ihn mir angeguckt und ich fand den übertrieben geil. Ich habe ihn mir jetzt vor 2 Tagen oder vor 3 Tagen nochmal angeguckt und alleine dieses Intro, Mr. Sandman, bring me a dream, das hat mich so in die Halloween-Stimmung gebracht. Und dann hast du da eine super coole Jamie Lee Curtis. So eine hätte ich mir tatsächlich in Halloween von David Gordon Green gewünscht, weißt du?
Ja, das, verstehe.
Ne, das war hier so eine Light-Version von was David Gordon Green gemacht hat. Sie ist Alkoholikerin, sie ist traumatisiert, sie ist aware, sie läuft mit einer geladenen Knarre rum.
Und sie hat einen Sohn.
Und sie hat einen Sohn, und zwar gespielt von Josh Hartnett. Man mag von ihm halten, was man möchte. Ich mag den Typen sehr. Er hat mir in vielen Filmen gefallen. Er hat auch immer wieder gezeigt, dass er nicht nur Comedy und Liebesfilm und Highschool-Comedy kann. Und ja, vielleicht ist dir aufgefallen, dass er voll den verkackten Haarschnitt hat. Ne?
Ey, das ist so lustig. Das habe ich mit meiner Frau letztens auch geregelt. Was soll das, Alter? Was ist das für ein komischer...
Ja, aber weißt du warum?
Nee,
Weil er keinen Bock hatte, so auszusehen, wie sie es von ihm erwarten. Und deswegen hat er sich immer selber die Haare geschnitten. Weißt du?
Okay.
Und die wollten so als Protest, hat er sich die Haare selber geschnitten, so vom Spiegel, so blind, hier mal, da mal. Deswegen sah er so scheiße aus. Deswegen sieht er auch so scheiße aus in Faculty, weil die parallel gedreht wurden, glaube ich, die beiden.
Weißt du? Ja, das kann sein.
Aber die Producer konnten nichts machen, weil er war Josh Hartnett. Er war der neueste Teenie-Schwarm und deswegen haben sie ihn halt machen lassen. Aber deswegen sieht er so scheiße aus, weil er den Producern halt einen Ficker gegeben hat. Und dafür feiere ich ihn übrigens auch, dass er einfach so drauf gewesen ist, weißt du? Naja, und hat Halloween-Vibes, der Film. Hat eine coole Erzählgeschichte, hat coole Kills, coolen Soundtrack, einen coolen Ice Cube und LA Cool J. Und hat einfach Spaß gemacht, gucke ich immer wieder gerne. Ist für mich einer der wirklich besseren, wie gesagt, auf meiner Platz 5 Halloween-Franchise-Filme. Und spielt tatsächlich 20 Jahre nach dem Original, schließt also direkt an den 1978er ran. Und deswegen bei mir auf der Platz 5. Bei dir?
Ja, ganz genau. Ne? Also der Spiel, der, also okay, erstmal sage ich, wo er platziert ist, dann komme ich ins Eingemachte. Also bei mir ist er tatsächlich auf Platz 8 gelandet.
Okay.
Ja? Mhm. Ich habe noch halt Halloween 6 und Halloween 4 noch bevorzugt, weil es für mich eher noch so eine Nostalgie ist als Halloween 20.
Mhm.
Ich habe diesen Jubiläumsfilm, so wie ich es immer ihn nenne, eher so als so ein Dankeschön an das Publikum, wir geben euch Michael wieder auf den Screen, verstanden, und ich habe den damals auch im Kino gesehen. Und ich habe den auch gemocht. Ja, ist jetzt nicht so, dass ich ihn nicht gemocht habe, aber ich war mit vielen Entscheidungen nicht einverstanden. Erstmal hatte für mich nicht so viel Sinn gemacht, ein verbrannter Michael Myers, zumindest ist nach Ausstieg des zweiten Teils ja so irgendwie offen, der ist ja eigentlich tot, es wird nicht erklärt, aber er kommt irgendwann wieder. Es war für mich erstmal nicht wirklich konsistent, aber ich dachte, okay, hak ab, ist nur so ein Jubiläumsfilm. Und dann am Ende kam dann noch so eine Gefühlsgeschichte, die ja dann später im Resurrection ja erklärt wird, wo dann so, wo Michael und dann hält er so seine Hand so nach oben, so wie zu, ne, bitte mach's nicht. Und sie köpft ihn ja dann, aber sie köpft ja eigentlich nicht Michael Myers, wie wir Fans alle wissen. Ne? Denn bei Resurrection wird das ja erzählt, dass da ja der pfiffige kleine Michael Myers, ne? Der hat doch da einfach jemanden gefunden, der die gleiche Statur hat, genauso groß ist wie er, und hat ihn dann erstmal ordentlich ausgezogen, wieder angezogen und hat ihm die Maske übergestülpt, und natürlich ist es ein Sanitäter gewesen und nicht Michael. Damit muss man leben. Ja.
Herrlich,
aber den Vibe, so rein, was du sagst, mit diesem Mr. Sandman, und es war ja auch das Ende vom zweiten Teil übrigens.
Ja, stimmt.
Das finde ich ja schon wieder geil. Ne? Das fand ich auch gut, und ich mag den Film auch, ich gucke den auch immer wieder gerne. Aber es ist so ein bisschen, du siehst ganz klar so die Inspiration nach 1996 Scream.
Voll. Kevin William Vibes.
Du weißt genau, was ich meine, ne? Aber es war mir dann ein bisschen zu viel College-Vibe, ein bisschen zu viel LA Cool J, cool. Dass das so ein bisschen so den Dings runtergezogen hat, die Spannung rausgenommen hat, fand ich. Und zu guter Letzt, jetzt kommt wieder so mein Maskending, so sind ja 3 verschiedene Masken tatsächlich. Also 2 eigentlich, in verschiedenen Shots erkennt man das auch, aber Okay, die ist so im Mittelfeld. Ist nicht die schlechteste, aber trotzdem.
Ist nicht die schlechte. Besser als die aus 4, 5 und 6.
Ja. Obwohl bei der 6, nee, die finde ich eigentlich ganz cool
noch. Stimmt, bei der 6 haben sie wieder ein bisschen
aber ich geb
den Turnover, den Turnover bekommen. Ja.
Jo, deswegen bei mir auf die Nummer 8, aber die waren so punktgleich eigentlich, 4, 5, 6. So, also
ich sag's mal so, hättest du vielleicht auch die waren wirklich punktgleich. Also ich gucke tatsächlich Halloween H2O lieber als, nicht als 4, aber als 5 und 6, weil 5 und 6 einfach für mich so wie so ein trockenes Vollkornbrot rüberkommen.
Ich weiß, was du meinst. Ist einfach mehr, man hat mehr so ein Film-Feeling, so einfach so ein.
Ja, ja.
Ich weiß genau, was du meinst.
Und du hast doch nicht diese ganze Hokuspokus-Scheiße mit dem Kult und so, weißt du?
Ja, ja. Was eh wack war, sind wir uns einig.
Sehr, sehr. Also hätten sie absolut, also sie hätten bei Teil 6 vor allem oder bei Teil 5 hätten sie eigentlich Michael Myers weglassen können und der Film hätte sich genauso erzählt. Ja, war eigentlich nur darum zu töten, weißt du?
Ja, genau, hätte jeder sein können.
Ne? Hätte jeder sein können, hätte auch der Motherfucker der Hundetritt gewesen sein können.
Ja, ja, man wollte ihn halt so ein Superwesen halt, noch mehr.
Ja. So. Ja. Ja, ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich drüber nachdenke, so ist so ein cooler Gedanke, dass an Samhain, an quasi vom 31. an zum 1. November, wenn die Sterne richtig stehen und dieses eine Zeichen der Rune ergeben, na, das ist schon irgendwo cool, aber scheiße umgesetzt.
Ja.
Verstehst du, was ich meine?
Ja, ne? Ich verstehe, was du meinst. Es ist halt, oft wirkt alles immer zusammengeschustert. Und wenn du dir die Making-ofs anguckst und die History, dann ist es ja auch tatsächlich so. Es wurden ja eben zu viele Sachen. Zu viele Köche verderben den Brei. Du weißt ganz genau, wenn alle immer noch rumwursteln. Aber ich mag den 6. halt. Ich mag Paul Rudd, der zu seiner Zeit auch so eine Hochzeit hatte. Den fand ich immer sympathisch. Ja. Der Creep, Mr. Antsman. Warum der Creep jetzt? Weil du magst ihn nicht, oder?
Na, ist doch dieser Spanner, oder?
Ja, ja, ach so, deswegen, ja, logisch. Ja, ist er, ja.
Meine Nummer 4 aus dem Jahr 2007, Rob Zombies Halloween.
Mhm.
Ja, also war Close Call mit meinem Platz 3, ne?
Mhm.
Halloween von Rob Zombie gehört für mich auf jeden Fall zum Pflichtprogramm an Halloween, wenn ich es schaffe. Ich meine, ich habe mir auch den 1. November jetzt noch als offiziellen Halloween-Tag für mich mitzugenommen.
Logisch.
Ja, ich finde den cool, den Film, weil es ist ein super cooler, frischer Ansatz, psychologisch sehr interessant, hat auf jeden Fall einen super coolen kleinen Charakter am Start. Ich komme jetzt auf seinen Namen nicht. Von dem kleinen Boy, aber er ist auch ultra brutal, er erklärt einfach super cool diese Story, wie er zum Maniac wird. Ich liebe Sherry Moon Zombie in den Film, ich liebe diese ganze Familie, diese ganze Strode-Familie mit dem Stiefvater und wie sie sich da am Anfang, also eigentlich ist es ja krass traurig, weißt du, aber wie er da, ich glaube, das ist Otis in House of Thousand Corpses, wie die sich da anbrüllen und anmeckern und auf die übelste Art und Weise, little faggot boy Michael, da 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 da, und er sich an seiner Stieftochter irgendwie schön sieht und ihr Sprüche kloppt und also der ganze Film ist so eine grottige, eklige
Mama
Stimmung.
Stripperin und
Stripperin und dann
einfach white. Pur White Trash,
Alter. Er killt seine Haustiere. Ach, der ist schon wieder gestorben, der kleine Hamster oder Ratte oder sowas, ne? Also, dieses Ebenbild von Michael Myers, wie er aufgewachsen ist, wie er zu dem wird, was er ist und wie es dann darüber hinausgetragen wird, finde ich einfach mega, mega geil. Danny Trejo ist auch am Start, hat coole Halloween-Vibes, hat einen coolen Soundtrack. Das Ende zieht sich für mich ein bisschen zu sehr in die Länge, aber all in all macht einfach mega viel Spaß. Danke Rob Zombie, dass du uns diesen geilen Film gebracht hast. Umso verwunderlicher, warum du bei Halloween 2 so daneben gelegen hast. Aber gut, passiert. Halloween von Rob Zombie aus dem Jahr 2007 auf meiner Platz 4. Wie schaut's bei dir aus?
Sag ich gleich, welchen bevorzugst du? Director's Cut oder den Theatrical Cut?
Das ist mir eigentlich Wumpe. Also Director's Cut hätte ja eigentlich nur diese im Knast, diese Rape-Szene.
Ja, genau. War?
Also diese Rape-Scene ist mir eigentlich gleich. Ich, keine Ahnung, ich gucke mir den Director's Cut an, weil es halt der Director's Cut ist, weil Rob Zombie ihn so wollte, weil es seine Geschichte ist, wie er ihn haben wollte, sehen wollte.
Ganz genau.
Aber
für mich auch.
Ja.
Bei mir ist er nämlich auf Nummer 2. Und ich liebe Rob Zombies Halloween und ich habe ja vorhin gesagt, wie gesagt, David Gordon Greens Halloween mag ich auch und die sind fast mittlerweile gleich auf, aber mein Fan-Faktor, er hat schon auf jeden Fall die Tendenz zu Rob Zombie. Und ich hatte damals sogar im Netz, ist damals geleakt, so ein Workprint. Ich noch auf so eine Festplatte, glaube ich. Da hatte ich dann schon den Film zuvor gesehen. Ja, und der hat auch so ein paar von diesen Ekel-Szenen halt mit drin, aber die unterscheidet sich halt nicht so krass von dem Director's Cut. Was mag ich alles an dem Film? Du hast eben gerade schon einige gute Sachen gesagt. Ein super Cast. Dann diese Rob Zombie hat so seinen eigenen Stempel aufgesetzt. Er hat es halt eben eine Neuinterpretation. Das ist nämlich das einzige eigentliche Remake auch aus dem Franchise. Alles andere sind ja immer Sequels und so. Das ist jetzt ja wirklich ein Remake, aber eben eine Neuinterpretation von einem Michael Myers. Und er hat sich halt rangewagt. Und das hassen auch viele, habe ich gelesen. Und auch bei vielen YouTube-Rankings, wenn ich gucke, landet der oft auch sehr weit, weit hinten. Was ich persönlich nicht verstehe. Und die meiste Kritik geht immer daran, ja, man entzaubert Michael zu viel. Hat übrigens John Carpenter auch selber gesagt. Aber ich fand das jetzt nicht so übertrieben. So, ne? Er redet zwar, aber redet ganz wenig, nur auf das ist extrem mutterfixiert, ist sowieso total gestört schon und er liebt Masken und er liebt kleine Tiere, die er vom Leben befreit.
Du, und diese Szene, wo sie dann das nur über die Überwachungskamera zeigen, wie er dann mit dieser Nurse alleine in der Mensa ist und er sie dann mit der Gabel so völlig blind absticht und dann am Ende so, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ich weiß es nicht mehr. Und dann diese Suizidszene von Sherry Moon Zombie und so, also
ist krass, ist auch dramatisch. Film, und die Spielliste auch wirklich gut, muss ich sagen, also man nimmt es die auch total ab. Und man muss jetzt auch nochmal sagen, wir haben relativ wenig über die ganzen Schauspieler hinter der Maske geredet, aber hier muss ich den mal hervorheben, Tyler Mane, der einfach auch so eine krasse Statur hat. Ja, der ist einfach dieser Undertaker, dieser riesen Motherfucker, den nimmst du das halt auch ab. So, also der ist auch wirklich von seiner Präsenz, wie er auftritt, wenn er manchmal um die Ecke kommt, dann immer mit so einem leichten, kein Speed, aber mit so einer Dynamik, so wie hier bin ich, Alter, jetzt hast du ein Problem, so hier kommst du nicht
raus. Voll.
Es ist in dem Film so präsent, du kriegst wirklich so, du fieberst immer wieder mit, ja, und deswegen, der Sheriff Brad Dourif, hast du auch, der spielt auch mit.
Nice, stimmt.
Genau.
Film. Und der ist ja auch bei dir relativ hoch in unserem Ranking gelandet. Wir haben vorletzte Folge hatten wir ein Ranking, wo wir die Top 10 Horrorfilme des 21. Jahrhunderts gerankt haben, Serkan und ich. Stimmt. Und bei dir war der, glaube ich, auf Platz 3 oder 4, wenn ich mich nicht recht erinnere.
Boah, ey, ich habe das jetzt irgendwo anders hier noch abgespeichert, aber ich habe es nicht aus dem Kopf jetzt, dass ich die runterrattern kann. Kann sein.
Er war auf jeden Fall sehr hoch bei dir und das fand ich richtig geil.
Ja, weil ich den Film persönlich sehr, sehr mag. Ich mag dieses grimy, dreckige, diese Erzählweise. Ich finde es eben nicht aufgesetzt. Ich finde es, ist eine Geschmackssache, aber
Rob Zombie hat sich halt mal was getraut, richtig mal krass neu zu interpretieren, den Film, ohne sich an irgendwelche Studio-Guidelines zu halten. Und das hat er richtig gut gemacht und dafür hat er alle Kudos verdient, meiner Meinung nach.
Und noch ein Plus, finde ich, es sind auch richtig, alle Masken, die da auftauchen in dem Film, die sind alle cool. Auch die Clownsmaske, die finde ich auch richtig cool, die der Junge aufhat, wie heißt er nochmal? Deck Fair. Schade, dass er beim Rob Zombie 2 hat er nicht mehr mitgemacht, habe ich nicht verstanden. Hätte man ja auch den gleichen nehmen können. Aber der spielt ja übrigens auch richtig gut, diesen kleinen Psycho. Ja. Also das ist einfach super gecastet, diese Blank Eyes, diese überhaupt der so fast Albino-artig, ich weiß nicht, ob er wirklich ein Albino so ist, kann man das so sagen? Ist das so Albino?
Weiß, was ich meine. Ist er, glaube ich, nicht.
Nee, aber er hat so, weißt du, was ich meine, total faded, so.
Ein krasser Whitey, skandinavisch, so, weißt du.
Genau, richtig, so halt, ne, und das weiß ich nicht, das passt irgendwie mit den kalten Augen und so, wie die das immer alles erzählen. Film ist liegt mir sehr am Herzen. Ich liebe den Film. Deswegen auf die 2.
Mega. Meine Nummer 3 aus dem Jahr 1982 von Tommy Lee Wallace, Halloween 3, Season of the Witch. Das erste Mal, als ich diesen Film gesehen habe, und ich bin auch aus dieser Generation gekommen, vor 15 bis 20 Jahren, da hat man sich die Scheiße aus dem Internet runtergeladen. Ne? Oh, sorry, Alter, wer hat das nicht gemacht? Wenn du keinen anderen Zugang zu den Filmen hattest, teilweise hast du halt so gemacht. Ich hab's wieder gut gemacht. Ich habe von Halloween 3 ungefähr 10 verschiedene Mediabook-Cover zu Hause. Also ich habe es safe wieder gut gemacht, von daher don't blame me for anything. Damals dachte ich, Alter, habe ich mir den falschen Film runtergeladen? Ne? Und dann bin ich, weil es war ja noch vor der Zeit, wo du IMDb, Social Media, also ne, vor der Zeit, wo das Internet zu 100% angekommen ist. Und dachte ich so, ja, okay, ist jetzt halt kein Michael Myers Film, aber ist irgendwie trotzdem ganz cool. Und dann habe ich den halt immer mal wieder geguckt so. Und mittlerweile feiere ich Tom Atkins in den Film, Stacey Nelkin feiere ich sehr. Ich finde, das ist ein eigenständiges, cooles Konzept, ein saustarker Score. Macht einfach Bock, diese Masken, ich will sie unbedingt haben, diese drei Masken von der Hexe, von dem Pumpkin. Shamrock. In 2 days it's Halloween, Halloween, Halloween. Happy, happy Halloween, Halloween, Halloween. Happy, happy Halloween. Silver Shamrock. Ja. Feier ich übertrieben krass hart und einfach cooler Vibe, hat mir richtig Bock gemacht, neulich wieder zu gucken, obwohl er auch cheesy ist und mit diesen Androids und sowas, aber Alter, da haben die einen Stein von Stonehenge geklaut und wollen an Halloween Evening ein Massaker an Kindern begehen, damit die Erde wieder reingespült wird und neues Leben fruchten kann, weil es ja schließlich Halloween ist, wir sagen den Sommer Tschüss und wir wollen eine gute Ernte haben nächstes Jahr. Fand ich einfach geil, Alter. Wo ist er bei dir gelandet?
Also bei mir ist er auf Platz 5, genau. Platz 5 von Tommy Lee Wallace, war ja letztens der den ersten It, diese Fernsehfilmserie gemacht hat. Kann alles unterschreiben, was du sagst. Also wenn der nicht auch einen absoluten Halloween-Vibe rübergibt, er ist halt nicht Michael Myers und ja, wir haben ja darüber geredet letztens so, ne, wo ich dir auch geschrieben habe, damals, auch bei mir in der VHS-Videothek-Zeiten so, ich habe den ausgeliehen, weil ich wusste, oh, noch ein weiterer Michael Myers, ich will mehr von dem und leih mir den aus, pack den aus, VHS, steht auch alles drauf, Halloween 3, zack, mach rein und dir dann diesen Film und denk, what the fuck, Alter. Was wollt ihr mich verarschen, Alter? Alter, Hardy, Alter, willst du mich verarschen? Hast du einfach einen falschen Film mitgegeben?
Hardy ist der Besitzer von Serkans alter Videothek, Leute, nur damit ihr es wisst.
Genau. Ich habe leider den Namen vergessen. Es war dann jemand, ein Helfer, der da mitgearbeitet hat. Schöne Grüße, falls du zuhörst. Und ich habe deinen Namen leider vergessen. Auf jeden Fall hat er gesagt, doch, das ist aus der Reihe. Und ich so, nee, kann doch nicht sein. Das ist doch nicht Michael Myers. Tja, ist halt so. Und du hast halt nicht diese... Ja, er hat nur so mit den Schultern gezuckt. Was soll ich jetzt machen? Ich kann hier kein Michael Myers herzaubern, ja. Und ich habe dann versucht, das dann irgendwie in Erfahrung zu bringen, aber es war halt damals ein bisschen bedeutend schwerer, so, ne, weil wir nicht den Zugang zum Internet so hatten. Und dann hast du dich eben so Movies da, wie heißen die ganzen, Fangoria und die ganzen, alles was an Zeitschriften, bis du dann irgendwann auf den Trichter kamst. Und er ist auch so an mir gewachsen, der Film, und kommt jetzt auch bei mir immer zu Halloween. In den Player rein. Ne?
Muss. Und warum wir Tommy Lee Wallace nicht nur für Halloween 3 dankbar sein können, sondern auch für andere Verdienste als absolute Behind-the-Camera-Franchise-Legende, dazu kommen wir gleich. Mhm. Meine Nummer 2 aus dem Jahr 1981 von Mr. Halloween Resurrection, Rick Rosenthal, Halloween 2. Warum Halloween 2? Spielt direkt nach Teil 1. Carpenter Score, mehr Blut, guter Anschluss, intensiv, macht einfach Bock. Wenn ich an Halloween gucke, dann ist es zuerst Halloween 1 und dann Halloween 2. Wo ist er bei dir gelandet?
Halloween 2 ist bei mir auf Platz 4 tatsächlich.
Das ist okay. Ja. Wir wissen ja schon, was deine Nummer 2 ist.
Deswegen, ne? Ja. Aber ich mag den Film. Der hat auch einen guten Kill-Count. Der ist halt ein bisschen härter, so wie man es meistens von Sequels kennt, ne? Also spätestens nach Scream 2. Da wird es ja ganz genau erklärt, was ein Sequel haben muss. Mhm. Auf jeden Fall muss er brutaler sein und hat mehr Kills. Das bekommen wir hier. Wir haben ein cooles Setting in einem Hospital, ne, nachdem Jamie Lee Curtis dann ins Krankenhaus eingeliefert wird. Dann bekommen wir noch, ne, das hatte ich schon ein bisschen in mein Ranking reingemacht, den Epic-Faktor. Da hat man quasi erklärt, dass Michael Myers der Bruder von Jamie ist, beziehungsweise yes. Laurie.
Ja. Yes, stimmt.
Und ja. Das ist eine wichtige Sache, weil es ja dann auch immer in der Geschichte immer weiter erzählt wird. Ja, dieser Badewanne-Kill, sage ich mal, im Krankenhaus, den finde ich auch mies, finde ich krass. Später dann wie Loomis ihn irgendwie in die Augen schießt. Das ja. ist zwar auch immer nicht klar, warum man dann später sehen kann, aber gut, wir wollen jetzt
auf der Michael fucking Myers, Bro.
Ja, ich meine, ich verstehe, manchmal redet man immer so aus seiner Herzensangelegenheit so, aber im Grunde genommen, vorhin hast du gesagt, wie unsinnig das ist, dass Laurie Strode so eine, ja, sich so lange vorbereitet und dann ist sie so unvorbereitet. Ja, es ist natürlich auch Quatsch, aber da gucke ich drüber hinweg, weil ich finde den Film geil. So, weißt du?
Ich komme noch immer nicht drauf klar, dass der bei dir auf Platz 2 ist, Alter.
Krass, war, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. 2 auf 4, so.
Mega. Und da bleibt ja eigentlich nur noch einer übrig bei uns beiden, ne?
Oh, ganz kurz noch, Rick Rosenthal, weil du vorhin gesagt hast, ne, der hat für mich den schlechtesten und einen ganz weit oben angesiedelt. Das ist nämlich der gleiche Regisseur von Halloween Resurrection. Man muss dazu sagen, das ist ein richtiger Regisseur-Söldner.
Ja, wie bei mir angekündigt, Mr. Halloween Resurrection, Rick Rosenthal, Halloween 2.
Ja.
Ja gut, dann bleibt ja nur noch einer übrig. Ich bin froh, dass der bei dir auch auf Platz 1 gelandet ist.
Natürlich.
John Carpenter, wir danken dir für deinen 1978er Film mit einem Budget von $300,000, der Einführung der Steadicam, wofür das meiste Budget draufgegangen ist, für dein meisterhaftes Timing, für deine geile Spannung, für deine geile Atmosphäre, für deinen hammergeilen Score. Halloween 1 aus 1978. Ich verbeuge mich vor dir, John Carpenter.
Ich verbeuge mich gleich mit dir. Du hast alles gesagt. Deborah Hill vielleicht noch zu erwähnen, die 100%. Ganz viel auch dazu beigetragen hat. Auch generell bei Carpenter-Filmen so. Aber hier speziell und mit wirklich wenig Budget, mit wenig Kills, mit einfach diesen ewigen Stalker, die weiße Maske, die irgendwo hervorpiekt, wo du dann siehst, oh, und dann kommt dieser
spielen. 100%ig. Rest in Peace, Deborah Hill. Ganz kurz, um nochmal auf Tommy Lee Wallace zu sprechen zu kommen. Der hat ja nicht nur das Set-Design gemacht bei Halloween 1, also der Regisseur von Halloween Season of the Witch.
Ja.
Der war nicht nur dafür verantwortlich, dass die ganzen Herbstblätter immer wieder eingefegt wurden, um dann zur nächsten Szene mitzubringen und dann vor der Kamera niederrieseln zu lassen und so, um diesen Fall-Vibe zu erzeugen, sondern der war auch mitverantwortlich dafür, dass Michael Myers zu dem geworden ist, was er eigentlich ist. Ne, weil er hat quasi auch mit Schnitt gemacht. Ich komme jetzt nicht auf den Namen von dem zweiten Editor. Da müsste ich jetzt mal ganz kurz, ganz tief in mich gehen.
Und das habe ich jetzt auch
Charles, nicht gesehen. Charles Bornstein, kann man ihn nennen. Und die sind sich ja im Schnittraum einig geworden, ey, irgendwie funktioniert das alles nicht mit Michael Myers. Wollen wir den nicht mal irgendwie jetzt The Shape nennen und den einfach irgendwo immer spooky Beobachterperspektive irgendwo einbauen, dass er nur so eine Shape ist und so zur Bedrohung wird, gepaart mit der Musik. John Carpenter hat gesagt, das machen wir so und deswegen ist Halloween so geil atmosphärisch geworden, wie wir ihn kennen.
Ja, Mann. Deswegen auch großen Dank an Tommy Lee Wallace. Der ist auch ein bisschen mitverantwortlich, dass das Maskendesign überhaupt so entstanden ist, wie es entstanden ist. Also der hat wirklich viel auch mitgewirkt. Deswegen gehört er auch zu den OGs hier.
Voll. Also für alle, die es nicht wissen, also es wissen alle. Alle, die diesen Podcast, alle, die Halloween kennen, wissen ja, woher die Maske kommt.
Ja, Mann.
Wer das war, und zwar fucking William Shatner aus Star Trek. John Picard oder Captain Kirk? Captain Kirk war.
Genau, Captain Kirk.
Und dass sie die Maske dann einfach genommen haben, die Augen ein bisschen größer gemacht haben, den Mund ein bisschen anders weiß gepudert haben, neue Haare auf dem Kopf und da hast du für $2 eine neue Halloween-Maske, die Filmgeschichte geschrieben hat. Ja, und somit haben wir das jetzt abgeschlossen. Super cooles Ranking, spannend. Also mein Highlight aus dem Ranking war, dass du Halloween von David Gordon Green aus dem Jahr 2018 auf Platz 2 gehauen hast. Ich kann es nachvollziehen, er ist beliebt bei vielen. Bei mir wird er nicht mehr im Player landen, es sei denn, ich muss mich auf eine nächste Halloween-Folge irgendwie vorbereiten.
Ich werde dir irgendwann mal hier einladen und dann dir nicht sagen, unter falschen Vorwänden, und dann gucken wir den.
Ja, du, ich gucke mir gerne, mit dir würde ich ihn mir gerne nochmal angucken.
Ja, gerne.
Ne? Ja. Und um mal auf deine Frage zurückzukommen, wo diese ganzen Franchises, diese ganzen Killer-Franchises, die wir haben, wir haben jetzt Halloween besprochen, es gibt Freitag, es gibt Nightmare on Elm Street, Ich würde, wenn es nicht Teil 1, 2 und 3 gäbe und Halloween's Rob Zombie und der von Halloween H2O, dann wäre es für mich wirklich eines der schwächeren Franchises, weil ich bei 4, 5, 6 Resurrection, die von David Gordon Green, Halloween 2 von Rob Zombie, Alter, das ist wirklich wie trockenes Vollkornbrot ohne irgendwas und einfach nur krass anstrengend. Also mir ist es echt schwer gefallen, die anzugucken. Halloween 4 ging noch, The Return of Michael Myers, aber ich würde ihn tatsächlich irgendwo am Ende platzieren, wenn es eben nicht Halloween 1, 2, 3 und 4 und den von Rob Zombie und H2O geben würde. Wie ist es bei dir?
Ist ähnlich. Man muss halt immer fragen, so vielleicht, weil du das gesagt hast, wenn man die irgendwie aufsplitten kann. Man kann es ja irgendwie aufsplitten, wenn wir jetzt auf diese Timelines wieder zurückkommen. Und was wäre jetzt so, denn wäre für dich ganz klassisch die Sequel-Timeline?
Hundertprozentig.
Ja? Ja, okay. Aber dann in der Sequel, dann wäre aber H2O nicht mit dabei.
Nö, nee, aber H2O ist für mich so Single-Movie, good Vibe Watch, passt schon, weißt du?
Genau wie Season of the Witch.
Das ist so Feel-Good-Movie.
Ja.
Würde immer in Halloween, als ich früher Instagram hatte, da gab es ja immer so eine komischen Challenges, poste dein Feel-Good-Movie-Stack und was weiß ich was. Und Halloween H2O ist in meinem Feel-Good-Stack dabei, safe.
Ja, nu, also ich gebe dir recht, der landet bei mir auch öfter mal einfach so in den Player, einfach so nebenbei, so wie du meinst, für den guten Vibe. Muss ich auch gestehen, ist der in den letzten Jahren noch mal so ein bisschen gewachsen oder hochgekommen in dem Listing. Was würdest du aber, wir haben jetzt immer wieder darüber geredet, oder ich habe es immer wieder erwähnt, die unterschiedlichen Masken. Was sagst du, ist die beste Maske oder die besten Masken?
Ganz klar Halloween 1.
Jo,
bin ich bei dir. 1978. Und an zweiter Stelle, wie gesagt, ich bin auf der Suche, ich versuche sie noch für einen guten Taler zu bekommen, sind es die drei Masken aus Halloween 3.
Ja, okay. Ja, die sind besonders jetzt so, aber wenn wir jetzt nur von den Michael Myers Masken, dann sagst du OG, und an OG kommt nichts ran.
OG und Rob Zombie.
Okay. Also ich finde auch tatsächlich, also ich bin bei dir, aber ich finde auch noch tatsächlich die vom zweiten Teil. Der habe ich übrigens ja letztens angeschafft von Trick or Treat.
Die ist geil. Die hat sogar dieses Einstichloch an der Seite am Hals, wa?
Yes, ganz genau.
Liebe zum Detail.
Liebe zum Detail, die ist echt gut verarbeitet, die sitzt gut, und ich finde auch, dass die Haare ist perfekt, und der Ton, der ist so ein leichtes Nikotingelb. So. Also wenn der im Dunkeln sieht die weiß aus, aber so wenn du sie im Hellen siehst, sieht sie so leicht gelblich aus. Das finde ich irgendwie ganz nice. Aber bin ich bei dir, du hast schon gesagt, OG und aber auch Rob Zombie, wo sie die extra nochmal neu angepasst haben, damit dann die auch perfekt eben beim Darsteller sitzt, bei Tyler Main.
Ja, Mann. Nick, ja. Cool, Alter. Passt. Hast du noch was?
Ja, naja, nur ganz kurz noch, weil so, was ist dein Bestes, was ist das? Ich habe noch mal so ein bisschen überlegt, jeder Halloween-Film hat eigentlich auch noch mal so ein geiles Opening. Also ich meine mal dieses Jack-O-Lantern-Opening, so, ne, mit den Pumpkins. Abgesehen jetzt vom ersten, weil der ist so untouchable, ist dir da einer so in Erinnerung geblieben, den du besonders gut findest?
Halloween 4, The Return of Michael Myers. Ja. Sofort. Also da muss ich noch nicht mal lange nachdenken. Das ist für mich ein ultra geiles Intro. Das ist so schön atmosphärisch und ohne großen Soundtrack. Man lässt eher so die Natur für sich sprechen. Man hat dann so Aufnahmen von, ich würde mal gerne wissen, wo das überhaupt aufkommt, irgendwo in den USA gewesen sein. Keep it short, Halloween 4, Return of Michael Myers. Wie schaut's bei dir aus?
Bei mir ist es der zweite auch. Ich mag das sehr, wenn der so dieser Schädel so aus diesem
ist auch sehr cool.
Pumpkin kommt. Aber ich mag auch den jetzt von David Gordon Green von 2018. Ich finde es sehr geil, wie dieser verfaulte Pumpkin, der so, wo die Luft raus ist, wenn er wieder so langsam sich wieder aufbläht. Das fand ich echt eine coole Idee.
Ja.
Das feiere ich auch sehr, ja.
Der, wie gesagt, wenn ich eine Sache David Gordon Greens 2018er Halloween was abgewinnen kann, dann ist es der Soundtrack.
Ja, voll, ne?
Der hat halt.
Ja, sag ich mal so.
Ja, der hat halt, der verbindet halt die Klassik mit der Moderne und das finde ich einfach, hat er gut gemacht.
Jo. Ja, ist wahrscheinlich auch der Einfluss ein bisschen von seinem Sohn Cody. Die machen ja auch wirklich sensationelle Musik, ne? Also hört euch auf jeden Fall an von John Carpenter. Der hat ja mehrere Instrumental-Alben auch noch rausgebracht und auch zuletzt mit seinem Sohn. Zieht euch auf jeden Fall mal rein. Weiß Tim ist da auch ein großer Fan von. Der hat, glaube ich, alle Carpenter-Releases, die letzten alle auf LP.
Nice.
Ist wirklich guter Sound. Ja, Leute, hat mich echt gefreut und hat mich auch gefreut, dich zu überraschen. Und vielleicht habe ich auch so ein paar andere Leute noch überrascht. Die letzte Folge Trigger Treat ist ja jetzt auch ein Teil unseres Halloween-Konzeptes und zu guter Letzt wird dann zum 31. direkt an Halloween-Abend, beziehungsweise wollen wir ein bisschen früher schon releasen, würde ich sagen, ne? Weil das ist so richtig.
Du, absolut. Ich würde sagen, am 31.10. releasen wir die Folge so gegen 12 Uhr mittags, dass man die irgendwie beim Kürbisschnitzen oder beim Süßigkeitenfratzen diese Folge im Hintergrund laufen lassen kann. Oder wenn man gerade irgendwie, ich meine, es ist ja ein Freitag, Leute müssen auch arbeiten. Ich habe mir Urlaub genommen an Halloween. Ich nehme mir immer Urlaub an Halloween.
Auch, ey, normal.
Und wie dem auch sei, dazu ist da die Folge, um euch so ein bisschen in Stimmung zu bringen. Es geht nicht um Film, es geht um Halloween selbst. Und ja, mehr möchte ich dazu jetzt gar nicht sagen.
Genau. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, danke, dass ihr mit zugehört habt. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß gehabt. Bleibt gesund. Bis dahin.
Happy Halloween, Motherfuckers.